Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser Predigtext für diesen Sonntag steht bei Jesaja im 29. Kapitel und ich lese ab Vers 17. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden. Und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein. Und es werden vertilgt werden, alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten. Welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist, im Tor. Und beugen durch Lügen das Recht des Unschuldigen. Liebe Gemeinde, wohlan. Oder sei jetzt aber mal, so beginnt unser Predigtabschnitt und man ahnt sofort, dahinter steckt eine Absetzbewegung. In den Versen unmittelbar davor, da ging es denn auch ernster zu und weh denen, hieß da die Intonation. Dank der Weisheit der Kommission, die unsere Bibelworte zu predigen, Texten zurechtschneiden, müssen wir uns heute nicht mit dem vorangegangenen düsteren Leid auseinandersetzen, das der Prophet vor Augen hatte. Wir fangen erst da an, wo Hoffnung aufkeimt. Man kann natürlich klagen und sagen, das ist unredlich. Man kann das eine ohne das andere, wie soll das gehen? Aber mal ehrlich, müssen wir uns daran erinnern lassen, dass die Welt nicht vollkommen ist? Ich glaube nicht. Können wir als bekannt voraussetzen. Jeder kann die Lücken in seinen Gedanken nachfüllen. Also, es geht gleich los mit einem kräftigen So jetzt aber. In eine andere Richtung also. Und hier in meiner Lutherbibel steht als Überschrift auch noch die große Wandlung. Es werden Bilder ausgemalt. Das erste ist überraschend zeitgemäß. Es schildert eine Landschaft, genau genommen eine geplagte, umgebrochene Landschaft. Einst waren die Berge des Libanongebirges voller Zedernwälder, gigantische Bäume, einzelne bis zu 50 Meter hoch. 1000 Jahre alt können diese Bäume werden. Und dann begannen die Phönizier, sie zu versilbern. Das großartige Holz, das fest war und zugleich gut zu bearbeiten, das wurde abgeholzt und verkauft. Einer der Kunden war übrigens Salomo, der damit seinen Tempel, oder seinen Tempel darf man nun gar nicht sagen, also den Tempel Gottes baute, aber natürlich seine Version dieses Tempels mit Zedern vom Libanon, guten Balken. Auf die Phönizier folgten Ägypter, dann die Assyrer, alle holzten die Wälder ab, später auch Römer und Osmanen. Zurück blieb ein verkarsteter, unfruchtbarer Boden. Und dieser Boden soll wieder fruchtbares Land werden, so sagt der Prophet. Libanon, fruchtbares Land. Und umgekehrt, was jetzt fruchtbares Land ist, soll ein wilder Wald werden. Alles mal umgedreht. Hört sich an für mich wie ein Gleichnis. Es wird ins Gegenteil verkehrt, was vertraut erscheint. Vielleicht eine Anspielung auf die Mächtigen und Ohnmächtigen der alten Zeit. Wer jetzt oben ist, wird sich unten wiederfinden und umgekehrt. Später sagte Jesus vom Himmelreich, so werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Eine große Wandlung. Gerade im Miteinander der Menschen. Erste und Letzte, oben und unten, als würde alles durchgerüttelt. Und es klingt einiges von dem wieder an, was Jesus später aufnehmen sollte, als er seinen Freunden von Gottes neuer Welt erzählte. Die Tauben hören das Wort von Gott, die Blinden können wieder sehen, ja sogar lesen, die Elenden werden wieder zuversichtlich sein und die Armen fröhlich. Hier wird es als Aussicht geschildert. Bei Jesus ist es die Antwort auf die Frage, bist du der ersehnte Messias? Und Jesus antwortet, was seht ihr denn? Schaut euch um. Eigentlich möchte man sich wünschen, dass er gar nicht mehr die Verse aus dem Jesaja-Buch zitieren müsste, aber er tut es natürlich trotzdem. Blinde sehen, Lahme gehen und Armen wird das Evangelium gepredigt. Also wer Jesus hört, der bekommt vermittelt, es ist jetzt soweit. Mit dem Evangelium predigen, na klar, wir haben die Geschichte gehört, Hephatha, tu dich auf. Ein Einzelner, der plötzlich wieder integriert ist in die Gemeinschaft, wieder dabei sein kann. Eine große Wandlung aber, ist das die große Wandlung, auf die Jesaja hin spricht? Bleiben bei mir Zweifel. Erkenne ich bei Jesus die Veränderung aller Maßstäbe, den großen Wechsel? Am ehesten doch in kleinen Ansätzen, in Zeichen vielleicht, die die Hoffnung nähren, es wird einmal soweit sein. Aber noch ist es nicht wirklich endgültig geschafft. Die Tyrannen und Spötter, Jesaja kündigt an, es werden einst vom hohen Ross der Überheblichkeit gezerrt werden, Tyrannen und Spötter. Die Tyrannei und Willkür soll ein Ende haben, Spöttern soll der Mund gestopft werden. Die Menschen, die Gott nicht achten, und andere Menschen herabsetzen, denen nichts heilig ist, die auch den Glauben verachten, denen soll die Grenze aufgezeigt werden. Das wäre mal so richtig schön, ne? Alles zurechtrückeln. Und ich hätte auch ein paar Kandidaten, die mir einfallen, die es mal gebrauchen könnten. Aber soweit war noch lange nicht. Eine Vision irgendwie, ein Zukunftsentwurf, von dem ich bestenfalls sagen kann, ansatzweise erkennbar bei Jesus, aber nicht wirklich komplett umgesetzt. Am ehesten so, dass man richtig Lust darauf bekommt, dass es dann mal irgendwann passiert. Das, was bei Jesaja angekündigt ist, das ist so nüchtern, so bodenständig und praktisch, dann würde Recht wieder Recht werden. Ein wichtiger Ausblick, der uns gut tut, gerade wenn wir mit unseren Möglichkeiten an Grenzen stoßen. Ich habe gelegentlich mal, auch schon auf der Kanzel, von meinem Freund Bob Shield erzählt. Er ist Pastor in Beaumont, Texas. In der letzten Woche habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und ihm Mut zugesprochen. Da war der Hurricane Harvey irgendwo auf dem Golf von Mexiko unterwegs und näherte sich dem Südzipfel von Texas. Und dann kam er ans Land in der Nähe von Rockport und auf der Landkarte erkannte ich, naja gut, das ist noch ziemlich weit weg. Der Sturm ließ nach und dann kam der Regen. Während in Washington der Klimawandel offiziell geleugnet wird, pumpte sich der Sturm über dem Golf von Mexiko mit warmem Meerwasser so richtig voll und pladderte es etwas weiter nördlich über Houston nieder, über Galveston und Beaumont. Unvorstellbare Regen. Beaumont wurde inzwischen das größte Krankenhaus evakuiert. Die Wasserversorgung ist komplett zusammengebrochen. Stelle man sich mal vor, in einer Stadt, die größer, deutlich größer ist als Celle. Noch ist nicht klar, wie viele Menschen es nicht in die Schutzunterkünfte geschafft haben. Und natürlich bin ich neugierig und schaue im Internet nach, was gibt es da zu lesen an Informationen? Und dann sehe ich eine Information auf der Homepage der Gemeinde. Es gibt einen Gottesdienst. Normalerweise haben die drei am Sonntag, aber es gibt einen Gottesdienst. Den können wir schaffen. Die Kirche ist gründlich inspiziert worden und tatsächlich kann man einen Gottesdienst feiern. Also heute feiern die auch dort einen Gottesdienst. Und dann ergänzt Bob: Es ist ausdrücklich ein Gottesdienst, in den ihr so kommen könnt, wie ihr seid. Bleibt bitte nicht zu Hause, bloß weil ihr nicht gewaschen seid. Es wird unseren Seelen und unserer Gemeinschaft guttun, gerade in dieser Situation zusammenzukommen, zu Gott zu kommen. Bringt Freunde und Nachbarn mit. Viele haben gefragt, wie können wir helfen? Wir haben keine eigenen Möglichkeiten mehr, etwas zu organisieren. Bitte nutzt dafür die bestehenden Hilfsorganisationen, das Rote Kreuz, die Tafeln. Wassermassen, als öffneten sich die Schleusen des Himmels. In anderen Orten von Texas. Wir haben die Bilder gleichfalls gesehen von Nepal und Nordindien. Es lässt uns nicht sprachlos zurück. Es kitzelt den Trotz hervor. Viele Berichte zeigen, wie Fremde zu Freunden werden, Urlaub nehmen, mit Booten zur Hilfe eilen, tun, was sie tun können und dann eben auch das: Lasst uns Gottesdienst feiern. Es wird unseren Seelen und unserer Gemeinschaft guttun. Vielleicht spüren wir in schweren Ereignissen unsere eigene Ohnmacht besonders schlimm, wenn wir nicht mal eben schnell eine Hilfsorganisation aus dem Boden stampfen können, wie das in Amerika irgendwie selbstverständlich dazugehört, auch auf kleinster Ebene. Und dann sind Bilder wichtig, wie dieses von Jesaja, ob brutale oder niederträchtige Gewaltherrscher oder bizarre Naturgewalten. Ich vertraue auf Gottes Nähe. Er wird mir beistehen. Und wer weiß, vielleicht kommt es doch zu dieser großen Wandlung irgendwann. Bis dahin halten wir uns an den Ausblick, den wir hier in diesem Prophetenbuch finden. Verstärkt durch Jesu Ermutigung. Die Prophezeiung ist nicht vergessen. Schaut auf mich. Hier gibt es Anzeichen, Hinweise, Hoffnungsworte, die euch weitertragen. Vielleicht ist das so ein bisschen an der Grenze dazu, dass man vom Paradies träumt. Und irgendwie will ich mir das auch nicht schlecht machen lassen und anhören, ihr nehmt gar nicht ernst, was es für Situationen hier gibt, was wir tun sollten. Im Paradies ist eine Fluchtgeschichte. Aber so ist es gerade nicht, denn solche Worte wie hier bei Jesaja entmutigen nicht, sie ermutigen. Es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und den Spöttern. Es werden vertilgt werden, alle, die darauf aus sind, Unheil einzurichten. Den Anfang der Geschichten mit Gott hier in der Bibel schildert eine Paradiesesgeschichte. Und am Ende wird das himmlische Jerusalem dagegen gestellt. Vom Paradies ins Paradies, das himmlische Jerusalem als Gegenpol zum Garten Eden. Hoffnung in einer Welt mit vielen ernüchternden Erfahrungen. Die Idee vom Paradies übrigens, die ist in der Wüste geboren. Vielleicht inmitten verkarsteter Berge, so wie es das Libanongebirge gelegentlich ist. Persisches Sprichwort baut eine kleine Brücke in die ersehnte Landschaft der vollkommenen Freude. Wer ins Paradies möchte, muss nicht sterben, solange er einen Garten hat. Gerade in unserer technisierten Welt spüren manche Menschen, du brauchst einen Ort, wo du selbst Erde fühlst, in ihr gräbst und riechst, in sie hinein säst und aus ihr unmittelbar erntest, mit eigener Hand. Geht sicher nicht allen so, aber es gibt diese Leute. Und ich kenne einen. In den 70er Jahren bin ich regelmäßig an einer sehr großen Verkehrsinsel vorbeigefahren, wo Herr Peters mit Spaten, Hacke und Harke zu Werk ging. Er pflanzte da Erbsen und Bohnen, Kartoffeln und natürlich Blumen. Man muss sich das wirklich so vorstellen als eine große Verkehrsinsel. Die war garantiert so lang gezogen. Insgesamt 30 Meter, schätze ich mal, aber dann waren natürlich noch ein paar große Bäume, insgesamt weniger Platz, der beackert werden konnte. Immerhin groß genug. Und ich habe mich gefragt, warum tut der das? Das Land gehört ihm nicht. Die Autos rasen nur so an ihm vorbei. Und er hatte sogar noch einen eigenen kleinen Garten hinter seinem Haus. Aber vielleicht wollte er einfach mehr von dieser Gartenerfahrung erleben, dass der Garten etwas hervorbringt. Vielleicht sogar gelegentlich anders als geplant, aber immerhin. Vor 2 Wochen war ich in Wittenberg und habe mir die diversen Luther-Ausstellungen angesehen. Was es da alles gibt, Luther und die Stadt, Luther und die Taufe, Luther und die Avantgarde, Luther und das Riesenrad. Und hinter der Schlosskirche Richtung Elbe ein grüner Streifen Parkanlage. Und mittendrin ist eine stilisierte Lutherrose, die man eigentlich ehrlich gesagt nur erkennt, wenn man mit dem Hubschrauber drüber fliegt, aber das nur nebenbei. Und sehr unterschiedliche Bäume sind ringsum wunderschön angeordnet, gepflanzt, schon kräftig im Wuchs, obwohl sie ganz neu dorthin gepflanzt wurden und strahlend grün. Aller Welt kamen und kommen Kirchenvertreter und pflanzen einen Baum zur Erinnerung an das Reformationsjubiläum. 500 Jahre. Baum als Erinnerung an 500 Jahre Reformation. Und es ist wirklich kurzweilig, dort entlang spazieren zu gehen, den Eindruck davon zu bekommen, dass dieses Lutherjubiläum auf Partnerschaft ausgerichtet ist, auf Versöhnung und nicht auf Abgrenzung zu anderen. Und das ist alles andere als ein Paradies. Ebenso wenig wie die begärtnerte Verkehrsinsel von Herrn Peters. Oder der kleine Restnationalpark im Libanon, den es noch gibt, Shouf Cedar Reserve, in dem Zedern gehegt und gepflegt werden, weil sie so wenig geworden sind. Wir brauchen mehr für unser Leben als etwas Grün hier und da. Aber wo es aufblüht, da erkennen wir zumindest einen Hinweis auf Gottes Fürsorge, darauf, dass wir aus gutem Grund zuversichtlich warten auf Gottes große Wandlung für uns. Künstlerisch veranlagte Menschen malen dann vielleicht ein Bild der Hoffnung. Gärtnerische pflanzen und säen, andere packen zu und feiern trotzig Gottesdienste gegen Regenfluten an. Da mag jeder suchen, was für ihn passt und wissen, Gott hat mich längst gefunden. Amen.